Dies ist ohne Zweifel das Gruseligste, was mir je passiert ist. Ich habe mich in meiner Stadt immer ziemlich sicher gefühlt. Aber diese eine Nacht hat mir klargemacht, dass kein Ort wirklich sicher ist. Es passierte an Silvester dieses Jahr. Meine Freundin Jess rief an und fragte, ob ich mit ihr und ihrem Freund Tyler zum großen Silvesterfestival am Strand kommen wolle. Normalerweise mache ich nicht viel an diesem Feiertag, bleibe einfach zu Hause und entspanne mich. Aber ich dachte, warum nicht? Es klang nach Spaß und ich wollte nicht diejenige sein, die zu Hause sitzt, während alle anderen feiern. Jedes Jahr veranstaltet meine Stadt dieses riesige Festival am Strand. Es gibt Fahrgeschäfte, Spiele, Livebands und Partys bis spät in die Nacht. Um Mitternacht erleuchten die Feuerwerke den Himmel und es ist eine erstaunliche Show. Der Strand füllt sich mit Menschen, aber die Atmosphäre ist lustig und festlich. Ich war noch nie dort, also war ich ziemlich aufgeregt. Jess fragte, ob ich sie und Tyler auf dem Weg abholen könnte. Und sie erwähnte auch, dass wir unsere andere enge Freundin Haley in ihrer Wohnung in der Nähe des Strandes treffen würden. Haley wohnte nur einen kurzen Spaziergang vom Festival entfernt. Der Plan war, uns dort zu treffen, eine Weile zu entspannen und dann zu den Festlichkeiten zu gehen. Ich hatte noch keinen Führerschein, also fragte ich meinen Vater, ob er uns hinfahren könnte. Er sagte ja, also machte ich mich schnell fertig und wir machten uns auf den Weg. Zuerst fuhren wir zu Jess und Tyler, dann weiter zu Haleys Wohnung. Sie lebte in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit ihrer Mutter, nur ein paar Minuten vom Strand entfernt. Als wir ankamen, stand Haley schon auf dem Balkon und genoss den Sonnenuntergang. Wir dankten meinem Vater für die Fahrt, stiegen aus dem Auto und gingen nach oben. Es war schon ein paar Monate her, dass wir alle zusammen abgehangen hatten, also verbrachten wir eine Weile damit, uns zu unterhalten, zu lachen und mit Haleys Mutter zu plaudern. Als wir uns schließlich entschieden, zum Festival zu gehen, war die Sonne fast untergegangen und die Nacht war hereingebrochen. Der Spaziergang zum Strand war perfekt, warm, mit einer kühlen Brise, die Hitze milderte, und die Luft roch nach Zuckerwatte, Buttermais und frischen Donuts. Wir fuhren mit den Karussells, holten uns etwas zu essen und aßen es im Sand. Der ganze Abend fühlte sich fantastisch an. Zum ersten Mal seit langem fühlte es sich an, als hätten wir echte Freiheit. Keine Eltern, keine Ausgangssperren, nur wir. Später machten wir uns auf den Weg zur Bühne, wo die Livebands Klassiker wie YMCA und Time Warp spielten und die ganze Menge tanzte. Wir blieben etwa eine Stunde dort, sangen und hatten eine tolle Zeit. Es war alles, was ich mir erhofft hatte. Um etwa 23 Uhr beschlossen wir, zurück zu Haleys Wohnung zu gehen, um etwas Wasser zu trinken, da wir unser ganzes Geld ausgegeben hatten und schon müde wurden. Der Rückweg war genauso angenehm. Warme Luft, klarer Himmel und Leute, die lachend und rufend »Frohes neues Jahr« riefen. Sogar ein paar betrunkene Partygänger riefen uns von ihrem Balkon aus zu und wünschten uns ein episches neues Jahr. Wir lachten, winkten und gingen weiter. Doch als wir uns vom Festival entfernten, verblassten das Licht und der Lärm und ließen uns in fast völliger Dunkelheit zurück. Es gab nicht viele Straßenlaternen in der Nähe von Haleys Wohnung und der Mond war das Einzige, was unseren Weg erleuchtete. Dann begann ich, mich unwohl zu fühlen. Du weißt schon, dieses Bauchgefühl, das dir sagt, dass etwas nicht stimmt. Es traf mich hart. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass wir beobachtet wurden. Ich versuchte, nicht paranoid zu wirken und bewegte mich beiläufig, um zwischen Haley und Tyler zu gehen, anstatt an der Außenseite der Gruppe. Ich sagte mir, dass es nur die plötzliche Stille war. Es fühlte sich einfach zu ruhig an nach all dem Chaos am Strand. Wir trafen auf ein paar Leute, die wir aus der Schule kannten, und das seltsame Gefühl verschwand, als wir mit ihnen plauderten. Als wir Haleys Wohnung erreichten, gingen wir die Treppen hinauf, begrüßten ihre Mutter und ihren Freund und holten uns etwas Wasser aus dem Kühlschrank. Wir waren alle erschöpft und entschieden uns ein wenig auszuruhen, bevor wir für das Feuerwerk um Mitternacht zurückgingen. Es tat gut, eine Weile zu entspannen. Gegen 00:12 Uhr machten wir uns bereit, zurück zum Strand zu gehen. Wir kamen jedoch nicht weit. Etwa eine Minute nach dem Aufbruch bemerkte Haley, dass sie ihre Schmerztabletten für ihr Knie vergessen hatte. Jess war offensichtlich genervt, stimmte aber zu, dass wir zurückgehen sollten, um sie zu holen, damit wir später nicht noch einmal hin müssten. Auf dem gesamten Rückweg wirkte Jess irgendwie anders. Normalerweise ist sie das Leben der Party, immer am Plaudern und Lachen, aber diesmal war sie distanziert und still. Ich bemerkte es sofort, da ich die Beobachtende der Gruppe bin. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei, und sie sagte nur, natürlich. Aber etwas an ihrem Tonfall ließ mich unwohl fühlen. Wir holten Haleys Medikamente und machten uns wieder auf den Weg. Diesmal schlug Jess vor, auf die andere Straßenseite zu gehen, wo es besser beleuchtet war und immer noch Familien auf dem nahegelegenen Spielplatz waren. Wir dachten nicht viel darüber nach und stimmten zu, dass es eine gute Idee war. Wir waren etwa auf halbem Weg, als Jess murmelte, »Sieh nicht hinter uns!« Zuerst dachte ich, es sei wahrscheinlich etwas Albernes, wie ein betrunkener Typ, der etwas Peinliches machte. Aber dann fügte sie hinzu, »Geh schneller!« In diesem Moment sank mir das Herz. Jess hatte noch nie ängstlich geklungen, aber jetzt tat sie es. Wir vertrauten ihr Instinkt und beschleunigten unser Tempo, widerstanden dem Drang, uns umzusehen. Was auch immer hinter uns war, ich wollte es nicht wissen. Als wir die andere Straßenseite erreichten, fragte ich Jess, was los war. Ihre Antwort ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Da sind drei Typen in schwarzen Hoodies, die uns folgen. Ich erkannte sie von früher. Ich dachte verwirrt nach, als Jess schnell erklärte, dass sie diese drei Männer schon gesehen hatte, als wir zurück zu Haleys Wohnung für Wasser gingen. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Wenn sie uns schon vorher beobachtet hatten, bedeutete das, dass sie die ganze Zeit auf uns gewartet hatten, bis wir wieder herauskamen. Diese Erkenntnis ließ mir den Magen umdrehen. Unfähig, mich zu beherrschen, schielte ich zur Seite und versuchte, meinen Blick aus dem Augenwinkel zu lenken. Mein Herz setzte einen Schlag aus, als ich sie sah. Drei große, bullige Gestalten, die uns folgten. Sie trugen schwarze Hoodies, die bis zum Kinn zugezogen waren, trotz der heißen, schwülen Nacht, und Bandanas verdeckten ihre Münder und Nasen. Ich konnte keine Gesichtszüge erkennen, und das machte mir mehr Angst als alles andere. Jess, die immer ruhig unter Druck war, flüsterte, »Schau nicht, geh einfach schneller.« Wir gehorchten alle, auch wenn Haley, Tyler und ich nicht völlig wehrlos waren. Wir waren alle groß und relativ stark, aber niemand von uns wollte sich mit drei unbekannten Männern anlegen, besonders nicht mit solchen, die uns offensichtlich einschüchtern wollten. Ich dachte, sie hielten uns für leichte Ziele. Jess war klein und dünn, Haley hatte erwähnt, dass sie Medikamente für ihr schlechtes Knie brauchte, ich ging mit einem Hinken wegen Arthritis und Tyler, armer Tyler, trug den Großteil unserer Sachen. Ich konnte nicht anders, als ein paar Mal zurückzuschauen. Jedes Mal waren die Männer noch da, verfolgten uns weiterhin und hatten sogar ihr Tempo erhöht, um mit unserem Schritt mitzuhalten. Es war offensichtlich, dass sie wollten, dass wir wussten, dass sie uns beobachteten. Sie starrten uns an und machten es offensichtlich, als wollten sie uns verunsichern, und es funktionierte. Schließlich endete der Weg, den wir gingen, und führte zu einem Busch- und Sträucherbereich. Wir hatten zwei Optionen: Umgehung der Büsche, was uns unangenehm nah an die Männer heranführen würde, oder ein Durchgang durch die Büsche als Abkürzung zurück zu den Festivalmengen. Niemand von uns musste sprechen. Wir stimmten alle stumm der Abkürzung zu. Wir bewegten uns schnell und schlängelten uns durch die Büsche, während wir nah beieinander blieben. Das trockene Gras knirschte laut unter unseren Füßen und ich konnte nicht aufhören, mich umzuschauen, immer auf der Hut vor Schlangen. Schließlich war es Sommer. Aber bevor wir uns entspannen konnten, hörten wir es. Das Geräusch von schnellen, schweren Schritten hinter uns. Wir brauchten nicht zu schauen, wir wussten alle, dass sie uns jagten. Ohne ein Wort brachen wir in einen Sprint auf, stürmten so schnell wie wir konnten durch die Büsche. Panik hatte uns völlig übernommen. Es gab keinen Gedanken an Gegenwehr, keinen Plan, nur noch fliehen. Ich konnte die Schritte hinter uns hören, die immer näher kamen, und ich war mir sicher, dass sie bewaffnet sein mussten. Warum sonst sollten sie so selbstbewusst sein, 4 Teenager mitten in der Nacht zu verfolgen? Schließlich brachen wir aus dem Buschland und in den Parkplatz des Festivals. Wir hörten nicht auf zu rennen, nicht bis wir die Menge erreichten, die sich für das Feuerwerk versammelt hatte. Erst dann verlangsamten wir unser Tempo, joggten außer Atem und schnaufend. Wir hielten uns nah an die größte Gruppe von Leuten, die wir finden konnten, und kuschelten uns zusammen, um unsere Atmung zu beruhigen. Tyler und ich, beide asthmatisch, schnauften am lautesten. Trotz der Angst brachte uns die Absurdität unserer kollektiven Asthma-Attacke zum nervösen Lachen. Das Feuerwerk begann bald darauf, hell und laut, und für einen Moment war es eine willkommene Ablenkung. Aber keiner von uns konnte es richtig genießen. Die Männer waren immer noch im Hinterkopf, ein bleibender Schatten über der Feier. Ursprünglich hatten wir geplant, vor Ende des Feuerwerks zu gehen, um den Menschenmengen zu entkommen, aber jetzt war das keine Option mehr. Stattdessen blieben wir mit der Masse von Leuten und gingen in Richtung des Hauptparkplatzes, wo mein Vater uns abholen würde. Jeder Schritt fühlte sich angespannt an, aber wir hielten uns an gut beleuchteten Bereichen auf, umgeben von anderen Festivalbesuchern. Als wir den Parkplatz erreichten, rief ich meinen Vater an. Er sagte, er würde in 10 Minuten da sein. Wir setzten uns an den Rand des Weges, um zu warten, und versuchten normal zu wirken, aber ich konnte nicht anders, als die Umgebung abzusuchen. Autos waren im Stau, Leute unterhielten sich und lachten, und es fühlte sich vielleicht an, als wären wir sicher. Dann sah ich sie. Auf der anderen Straßenseite, halb hinter einem Baum versteckt, in einem dunklen Fleck, wo kein Licht hinkam, standen die 3 Männer. Sie beobachteten uns. Ich konnte ihre Blicke spüren, auch wenn ihre Gesichter immer noch verdeckt waren. Mein Magen zog sich zusammen, als der Größte, der in der Mitte stand, sich leicht bewegte und das Mondlicht auf etwas Metallisches in seiner Hand blitzte. Ein Messer. Er hob es, schwenkte es leicht, als wollte er mich verspotten. Dann, in einer langsamen, gezielten Bewegung, brachte er es an seinen Hals und imitierte eine Schnittbewegung. Mein Herz raste, als ich mich zu meinen Freunden drehte und ihnen sagte, was ich gesehen hatte. Wir bewegten uns schnell an einen anderen Ort, der gut beleuchtet war und von anderen Menschen umgeben war. Diese 10 Minuten, die wir auf meinen Vater warteten, fühlten sich wie Stunden an. Aber schließlich fuhr er vor und wir zögerten nicht, ins Auto zu springen. Keiner von uns sagte ein Wort über das, was gerade passiert war. Ich denke, wir waren alle zu erschüttert, um es zu verarbeiten. Bis heute weiß ich immer noch nicht, wer diese Männer waren oder was sie wollten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihre Absichten etwas Gutes waren. Das Bild dieses Messers, die Bewegung über seinen Hals, es lässt mir immer noch einen Schauer über den Rücken laufen. Ich hoffe nur, dass wir ihnen nie wieder über den Weg laufen. Diese Geschichte spielt im Jahr 2016, nicht allzu lange nach dem neuen Jahr. Zu dieser Zeit arbeitete ich für eine kleine, aber sehr einzigartige Firma in Seattle, Washington, die Häuser reinigte. Die meisten meiner Erfahrungen bei der Arbeit waren positiv. Ich traf einige unglaubliche Menschen und liebte es, anderen zu helfen, indem ich ihre Räume reinigte und organisierte. Sicher, die Arbeit war hart für den Körper, aber insgesamt war es ein ziemlich lohnender Job. Eines Tages wurde ich einem neuen Kunden zugewiesen, Mark. Mark lebte mit einigen körperlichen und geistigen Einschränkungen in einer kleinen Wohnung von etwa 500 Quadratfuß im U-District, westlich des 45th Street-Ausgangs, falls du mit der Gegend vertraut bist. Seine Lebenshaltungskosten, einschließlich der Wohnung, Nebenkosten und Essen, wurden durch eine Kombination von staatlicher Unterstützung und einem Erbe gedeckt, das ihm von seinen verstorbenen Eltern hinterlassen wurde, das von seinem Bruder verwaltet wurde. Das Wohnhaus war mindestens 40 Jahre alt, vielleicht älter. Jeder Besuch begann damit, dass ich Mark anrief, damit er die kleine Tür im Hinterhof aufschloss, wo ich parkte, und dann fuhren wir zusammen mit dem alten Aufzug des Gebäudes nach oben. Dieser Aufzug war wirklich etwas anderes. Es dauerte ewig, bis er ankam, und er war so klein, etwa so groß wie zwei Telefonzellen, die zusammengefügt wurden. Er war in einer Ecke des Gebäudes versteckt und hatte eines dieser alten Metallgitter, das man vor dem Öffnen der Türen aufschieben musste. Die Klingel machte einen weichen, nostalgischen Klingelton. Das schwache Licht war ein verblasstes Gelb und der Boden war mit einem seltsamen gelben Laminat bedeckt. Es hatte definitiv eine bestimmte Atmosphäre. Wichtig ist, dass ich immer nur den Aufzug benutzte. Ich hatte keine Ahnung, wo sich die Treppe im Gebäude befand. Marks Wohnung war etwa 5 Türen vom Aufzug entfernt. Das erste Mal, als ich Mark traf, war ein ziemliches Durcheinander. Ich konnte ihn nicht am Telefon erreichen, also musste ich meine Firma anrufen. Sie kontaktierten seinen Bruder, der es schließlich schaffte, Mark zu erreichen. Ich stand kurz davor, alles zu packen und zu gehen, als ich ihn endlich sah, wie er kam, um mich hereinzulassen. Er stellte sich vor und ich stellte mich vor. Sofort fiel mir etwas Beunruhigendes auf. Er trug nur einen Schuh und sein barer Fuß war riesig, geschwollen und blau, als hätte jemand mit einem Vorschlaghammer darauf eingeschlagen. Er schleppte ihn hinter sich her, als er lief, und es sah unglaublich schmerzhaft aus. Später kontaktierte ich mein Büro, um sicherzustellen, dass sein Bruder wusste, dass der Fuß wahrscheinlich medizinische Aufmerksamkeit benötigte. Die Wohnung selbst war einfach, aber beengt. Es gab einen kleinen Wohnbereich, der mit einer Küchenzeile verbunden war, 2 winzige Schlafzimmer und ein Badezimmer. Meine Aufgabe war es, nur die Gemeinschaftsbereiche zu reinigen, das Wohnzimmer, die Küche und das Badezimmer. Einfach genug, oder? Aber bevor das Ereignis eintrat, das mich dazu brachte, dort sofort rauszurennen, hatte ich bereits viele seltsame Erfahrungen in dieser Wohnung gemacht, die mich beunruhigten. Nichts Gefährliches, aber seltsam genug, um mich unruhig zu machen. Es war die Art von Unbehagen, die sich in deinem Magen festsetzt und nicht wirklich verschwindet. Aus diesem Grund war ich immer darauf vorbereitet, schnell zu fliehen. Ich hatte meine Schlüssel und meine Schürze immer bei mir und brachte nur die Ausrüstung mit, die ich unbedingt brauchte. Auch wenn es viel zu tragen war, war alles so konzipiert, dass es tragbar war. Parken in Seattle ist notorisch schlimm, also musste ich oft ein gutes Stück entfernt parken und zum Gebäude gehen, um Zeit zu sparen. Ich machte es mir zur Gewohnheit, zusätzliche Taschen draußen vor der Tür zu lassen. Hier sind einige der seltsamen Erfahrungen, die ich vor dem Vorfall hatte, den ich nun den Tag von Mark nenne. Mark bat mich häufig, ihm etwas zu essen zu machen, normalerweise nur Instant-Haferflocken. Ich hatte nichts dagegen, es war kein großes Ding. Es wurde schnell klar, dass Mark mit Substanzmissbrauch kämpfte. Ich durfte nie in die Schlafzimmer, aber ich hörte immer lautes Schnarchen aus einem der geschlossenen Zimmer während meiner Besuche. Ab und zu ging ich hinein und fand bis zu 7 Personen auf jeder verfügbaren Oberfläche zusammengesunken. Auf Sofas, Stühlen, sogar auf dem Boden. Es war nicht ungewöhnlich, Sexarbeiter in der Wohnung zu sehen. Die Wohnung war ständig schmutzig, verdorbenes Essen, starker Zigarettenrauch und Unordnung überall. Einmal war die Wohnung komplett verwüstet, das Sofa zerfetzt, der Fernseher zerbrochen. Vielleicht fragst du dich, warum ich nichts gesagt habe. Die Wahrheit ist, dass meine Firma über die Situation in Marks Wohnung Bescheid wusste, ebenso wie sein Bruder. Mark war schon seit Jahren ein Kunde und ich war nicht die erste Reinigungskraft, die seinen Raum übernommen hatte. Ehrlich gesagt, es störte mich nicht so sehr, wie du vielleicht denkst. Ich bin in Seattle in den späten 90er Jahren aufgewachsen, mit Eltern, die mir beigebracht haben, meine Privilegien zu erkennen und sie zu nutzen, um anderen zu helfen. Junkies, Drag Queens, Obdachlose und Sexarbeiter waren immer ein Teil des Stadtgefüges. Ich liebte es, mit Menschen aus allen Lebensbereichen zusammenzuleben. Es war einfach normal. Aber alles änderte sich, als ich den Schnarcher traf. Es stellte sich heraus, dass der Schnarcher nicht nur ein Besucher war, sondern Marks Mitbewohner. Ein großer Mann in seinen späten 40ern oder frühen 50ern. Ich sah ihn zum ersten Mal eines Morgens, als er Sanford und Son im Wohnzimmer ansah. In diesem Moment wurde mir alles klar, Mark ließ Leute sich von ihm ausnutzen. Fremde kamen ständig in seine Wohnung, aßen sein Essen, schliefen auf dem Boden und Gott weiß, was noch. Wenn man Marks körperliche und geistige Einschränkungen sowie seinen Substanzmissbrauch hinzufügt, war es eine herzzerreißende, chaotische und traurige Situation, in der ich 2 Stunden pro Woche steckte. Eines Morgens, es war 10 Uhr, an einem klaren, sonnigen Wintermorgen, traf Mark mich am Tor, was nicht ungewöhnlich war. Aber dieses Mal fragte er mich etwas, das mich auf den falschen Fuß erwischte. Hast du Kinder? Mark war nicht der Typ, der Smalltalk führte. Unsere Gespräche waren immer einfach. Guten Morgen, tschüss und ab und zu, kannst du mir bitte etwas zu essen machen? Das war's. Ich fand seine Frage seltsam, aber sah keinen Schaden darin zu antworten. Ja, Mark, ich habe ein kleines Kind zu Hause mit ihrem Vater. Er nickte. Ich habe einen Freund hier, also geh nicht in mein Zimmer. Ich stimmte zu und nahm an, dass es wahrscheinlich eine Dame war und folgte ihm hinein. Zu meiner Überraschung war die Wohnung relativ sauber, sauberer, als ich sie je gesehen hatte. Die Lichter waren an, die Jalousien waren offen und sogar die Schlafzimmer waren einen Spalt weit geöffnet. Mark hatte eine neue Mikrowelle, auf die er sich freute und schien ungewöhnlich gut gelaunt zu sein. Ich dachte, mein Büro hätte seine Bedenken an seinen Bruder weitergegeben und vielleicht war er gekommen, um beim Aufräumen zu helfen. Etwas entspannter brachte ich meine ganze Ausrüstung hinein und brach meine übliche Regel. Dann bemerkte ich den Hoffreund im Schlafzimmer von Mark. Er war ein kleinerer Mann, der Jeans und einen Pullover trug und am Rand von Marks Bett saß. Von der Küche aus konnte ich in Marks Schlafzimmer sehen, auf das Wohnzimmer und die Haustür. Ich machte wie gewohnt meine Arbeit, begann in der Küche und plante, später ins Badezimmer zu gehen. Ich besprühte die Toilette, die Dusche und das Waschbecken, während ich den Herd schrubbte, als Mark hinter mir erschien. Er bat mich, ihm eine Schüssel mit Müsli zu machen. Klar, Mark, gib mir nur ein paar Minuten, sagte ich und versuchte, ruhig zu klingen. Mark drehte sich um und ging zurück in sein Schlafzimmer, schwang die Tür halb zu, aber sie blieb einen Spalt weit offen und aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie auf dem Bett etwas rauchten. Mein Magen zog sich zusammen. Ich brauchte dringend rauszukommen. Meine Schlüssel und mein Handy waren in meiner Tasche, die im Badezimmer lag, und meine andere Ausrüstung war überall in der Wohnung verstreut. Versucht, ruhig zu bleiben, arbeitete ich weiter, während ich einen Plan schmiedete. Dann kam Mark zurück und stellte sich ans Ende der kurzen Theke, die mir den Weg zur Haustür versperrte. Weißt du, wer ich bin? Fragte er, seine Stimme tief und absichtlich. Klar, Mark, antwortete ich und zwang mir ein Lächeln ab. Welche Art von Müsli willst du? Warum gib mir nicht ein paar Minuten und bring es mir in dein Zimmer? Mein Ziel war einfach. Ich wollte ihn in sein Zimmer bekommen, damit ich meine Tasche holen und schnell rausrennen konnte. Aber Mark bewegte sich nicht. Ich bin der Teufel, sagte er. Ich bin das pure Böse und du bist nicht... Mein Puls raste. Mark, ich glaube nicht, dass du böse bist, sagte ich vorsichtig. Warum lässt du mich nicht schnell ins Badezimmer gehen und dann bin ich sofort wieder da? Er starrte mich einen Moment lang an. Dann drehte er sich um und ging zurück in sein Zimmer. Sobald er das tat, rannte ich ins Badezimmer, holte meine Tasche und stürmte zur Tür. Bevor ich die Tür verlassen konnte, stieß Mark einen Schrei aus. Einen tiefen, gurgelnden, gewalttätigen Laut, der mich in meinen Bahnen erstarren ließ. Mein Herz raste, als ich versuchte, leise an den Schlafzimmern vorbeizuschleichen, meine Reinigungstasche zu schnappen und die Haustür zu öffnen. Hinter mir hörte ich, wie Mark meinen Namen rief, gefolgt von ihrem Lachen. Es war kein beruhigendes Lachen. Ich hatte keine Ahnung, wo die Treppe war, also rannte ich zum Aufzug, den alten, knarrenden, schmerzhaft langsamen Aufzug. Ich drückte den Knopf für den 1. Stock und die Zeit schien stillzustehen. Mein Kopf raste. Was, wenn er mich hier findet? Was, wenn ich in die Enge getrieben werde? Ich hörte meinen Namen wieder, diesmal aus dem Aufzug. In Panik zog ich mein Sicherheitsmesser heraus und griff nach einer Dose Comet-Reiniger, bereit, sie als Waffe zu benutzen. Der Aufzug öffnete sich schließlich und ich stürmte in den Innenhof. Ich sah nicht zurück, bis ich durch das Tor war und in meinem Auto saß. Ich schloss die Tür ab, setzte mich zitternd hin und atmete endlich auf. Als ich nach oben sah, war die Tür zum Gebäude geschlossen und niemand war da. Niemand hatte mir gefolgt. Ich fuhr ein paar Blocks weiter, parkte und brach zusammen. Ich weinte heftig. Mein Körper zitterte vor Adrenalin und Angst. Schließlich rief ich mein Büro an und ging hinein, um zu berichten, was passiert war. Sie waren unglaublich unterstützend und ich blieb noch 6 Monate bei dem Job ohne weitere Vorfälle. Danach wechselte ich zu etwas anderem. Rückblickend kann ich nicht anders, als darüber nachzudenken, wie mein Kopf die Situation verarbeitet hat. Alles passierte so schnell, aber ich glaube, ich habe die besten Entscheidungen getroffen, die ich in diesem Moment treffen konnte. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, warum ich mich so sehr darauf konzentrierte, meine ganze Ausrüstung zu sammeln. Rückblickend hätte ich alles außer meiner Tasche mit meinen Schlüsseln und dem Handy lassen sollen. Aber trotzdem, ich habe es geschafft, rauszukommen und hier bin ich, am Leben, um die Geschichte zu erzählen. Prost darauf! Es ist seltsam, wie die Stadt, die niemals schläft, so leer wirken kann. Silvester in New York City ist eine lärmende Symphonie aus jubelnden Menschenmengen, hupenden Autos und gelegentlichen betrunkenen Ständchen. Aber hier oben, 20 Stockwerke über dem Chaos, bin nur ich. Das Büro ist still, abgesehen vom leisen Summen der Leuchtstofflampen. Ich hätte bei Freunden sein sollen oder zumindest zu Hause mit einem Glas Champagner vor dem Fernseher, während ich den Balldrop anschaue. Stattdessen war ich hier, vertieft in Tabellen und Bücher, um die Jahresabschlüsse zu machen. Als Managerin eines mittelgroßen Finanzunternehmens bedeutete das, dass meine sozialen Aktivitäten oft hinter den Fristen zurückblieben. Alle anderen hatten das Büro bereits um 17 Uhr verlassen, eilig, bevor die Stadt in ihr jährliches Silvesterchaos verfiel. Selbst das Reinigungspersonal hatte früh Feierabend gemacht, was das Büro unheimlich steril und leblos erscheinen ließ. Ich sagte mir, dass es mir nichts ausmachte. Ich mochte die Ruhe. Doch die Ruhe hat eine Art, sich zu verändern, sich in etwas Schwereres zu verwandeln, wenn man allein ist. Als die Uhr 22 Uhr schlug, war ich tief in die Kontenabstimmung vertieft. Das Leuchten des Computerbildschirms tauchte den Raum in kaltes Licht, während die Fenster den entfernten Glanz der Stadt rahmten. Aber hier oben hätte ich genauso gut auf dem Mond sein können. Ich hörte es dann. Ein Geräusch, leise, aber unverkennbar. Ein gedämpftes Poltern. Ich erstarrte, meine Finger schwebten über der Tastatur. Mein erster Gedanke war das HLK-System, das in letzter Zeit Probleme gemacht hatte und wie ein alter Mann hustete und ächzte. Aber dieses Geräusch war anders, absichtlich, rhythmisch. Ein schabendes Geräusch, wie Schritte, leise, aber stetig. Ich sagte mir, dass es nichts sei. Vielleicht hatte ich irgendwo ein Fenster offen gelassen und der Wind hatte eine Tür bewegt. Oder vielleicht setzte sich das Gebäude einfach. Dann hörte ich es wieder. Näher. Ich stand auf, mein Herz hämmerte in meiner Brust. Der Boden sollte leer sein. Ich hatte niemanden in der Lobby gesehen, als ich hereinkam, und der Fahrstuhl benötigte eine Schlüsselkarte für den Zugang nach Feierabend. Ich griff nach meinem Handy, schaltete die Taschenlampe ein und trat in den Flur. Der Lichtstrahl schnitt durch die Dunkelheit und erhellte die Reihen der Arbeitsplätze und die angelehnte Tür des Pausenraums. Die Luft fühlte sich hier draußen anders an, kälter, schwerer, als würde das Gebäude selbst den Atem anhalten. »Hallo?« rief ich. Meine Stimme klang schwächer, als ich es beabsichtigt hatte. Keine Antwort. Ich näherte mich langsam der Tür zum Pausenraum. Jeder Schritt ein Kampf gegen den Knoten aus Angst, der sich in meiner Brust zusammenzog. Als ich die Tür erreichte, schob ich sie langsam auf. Die Scharniere knarrten protestierend. Der Raum war leer, abgesehen vom schwachen Geruch von verbranntem Kaffee. Ich wollte gerade umdrehen, als ich etwas Seltsames bemerkte. Das Fenster über der Spüle stand weit offen. Die Januarluft, die hereindrang, fühlte sich wie Eis auf meiner Haut an. Jemand war hier gewesen. Ein Geräusch vom Ende des Flurs ließ mich herumwirbeln. Mein Lichtstrahl fing eine Bewegung ein, nur einen Augenblick, wie der Schatten eines Schwanzes, der um eine Ecke verschwand. »Hey, wer ist da?« rief ich, verfluchte mich aber sofort für den Hauch von Panik in meiner Stimme. Ich klang mehr wie Beute als wie jemand, der die Kontrolle hatte. Schritte hallten nun in der Dunkelheit, schnell und zielgerichtet. Ich folgte ihnen. Mein Puls dröhnte in meinen Ohren. Als ich die Ecke erreichte, blieb ich stehen, drückte meinen Rücken gegen die Wand und spähte langsam um die Ecke. Und da war er. Ein Mann, gekleidet in dunkler Kleidung, stand vor dem Büromaterialschrank. Er hatte den Rücken zu mir, aber ich konnte die prall gefüllte Tasche sehen, die über seiner Schulter hing, und den metallischen Glanz an seiner Hüfte. Eine Waffe. Ich erstarrte. Jeder Instinkt schrie mich an, wegzulaufen. Aber mein Handy vibrierte in meiner Hand. Eine Benachrichtigung oder vielleicht ein versehentlicher Druck meines Daumens. Das leise Geräusch durchbrach die Stille und der Mann drehte sich abrupt um. Sein Gesicht war scharf geschnitten und unrasiert, seine Augen schmal und voller etwas zwischen Wut und Verzweiflung. Er sagte kein Wort, sondern hob einfach die Waffe und richtete sie auf mich. »Dreh dich um«, knurrte er. »Hände, wo ich sie sehen kann.« Ich tat, was er sagte. Meine Gedanken rasten. Das konnte nicht real sein. So etwas passiert doch nicht Menschen wie mir. »Geldbörse, jetzt«, verlangte er. Ich tastete zitternd in meine Tasche, meine Finger zitterten, während ich die Geldbörse hervorzog und sie auf den Boden warf. Er deutete mit der Waffe, das Handy auch. Ich zögerte. Wenn ich ihm mein Handy gab, könnte ich keine Hilfe rufen. Aber das Gewicht der Waffe in seiner Hand war ein überzeugendes Argument. Widerwillig ließ ich das Handy neben die Geldbörse fallen. »Gut«, murmelte er. Langsam ging er rückwärts, seine Tasche klimperte leise, vermutlich mit Elektronik, wahrscheinlich Laptops oder andere Geräte aus dem Büro. Mein Kopf arbeitete fieberhaft. Er musste durch das Fenster eingebrochen sein, aber wie hatte er die Sicherheit des Gebäudes überwunden? Als er die Tür zum Treppenhaus erreichte, blieb er stehen. »Beweg dich nicht. Ruf niemanden. Wenn du das tust, werde ich es wissen.« Mit diesen Worten verschwand er im Treppenhaus. Die Tür schwang hinter ihm hin und her. Ich stand da, wie festgenagelt, mein Körper wie gelähmt. Irgendwann fand ich den Mut, mich zu bewegen. Ich schloss die Bürotür ab und rief die Polizei von einem Telefon am Schreibtisch. Als die Beamten eintrafen, war der Mann längst verschwunden. Sie nahmen meine Aussage auf und stellten Fragen, die ich nicht vollständig beantworten konnte. Hatte ich sein Gesicht deutlich gesehen? Hatte er etwas gesagt, das Hinweise darauf geben könnte, wer er war? Was hatte er gestohlen? Die nächsten Tage verbrachte ich damit, das Ereignis immer wieder in meinem Kopf abzuspielen, jedes Detail zu analysieren. Irgendetwas an dem Mann kam mir bekannt vor, aber ich konnte nicht sagen, warum. Dann, eine Woche später, fiel alles zusammen. Die Polizei fand die gestohlenen Gegenstände, die online zum Verkauf angeboten wurden, und verfolgte sie bis zu einem Konto, das auf einen Namen registriert war, den ich kannte. Ethan Harper. Er war einer unserer neuesten Mitarbeiter, ein ruhiger Typ, der sich meist zurückhielt. Die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. Er war am Nachmittag im Büro gewesen, hatte mit einem Kollegen über Pläne für das neue Jahr gesprochen. Ich hatte ihm sogar frohe Feiertage gewünscht, als er ging. Die Polizei nahm ihn in seiner Wohnung fest. Er gestand schnell und erklärte, dass er mich belauscht hatte, wie ich sagte, dass ich bis spät bleiben würde, um die Bücher abzuschließen. Er hatte alles geplant, den Einbruch durch die Feuertreppe, wohl wissend, dass die Sicherheitskameras wegen Wartungsarbeiten ausgeschaltet waren. Ich versuchte nicht darüber nachzudenken, was hätte passieren können, wenn ich in dieser Nacht einen falschen Schritt gemacht hätte. Das Büro fühlte sich danach anders an, als hätte es die Spannung und Angst dieser Nacht in sich aufgenommen. Ich konnte das Fenster im Pausenraum nicht ansehen, ohne den kalten Wind auf meinem Gesicht zu spüren. Silvester würde sich für mich nie wieder gleich anfühlen. An Silvester dieses Jahres entschied ich mich, die Nacht mit meinen beiden besten Freundinnen und einer ihrer Mütter außerhalb der Stadt zu verbringen. Ich war zu den Feiertagen von der Universität zu Hause und meine Freundin Sarah hatte mich eingeladen, den Jahreswechsel mit ihr, ihrer Mutter und unserer Freundin Rachel in Palm Springs zu feiern. Ich hatte keine Pläne, also dachte ich, warum nicht? Palm Springs war etwa eine Stunde entfernt, bekannt für seine Einkaufsmöglichkeiten, Resorts und das Nachtleben. Es klang nach einer schönen Abwechslung. Der Plan war einfach. Eine entspannte Nacht mit etwas leichtem Feiern. Wir wollten den Ball auf einer Blockparty in der Innenstadt sehen, ein paar Drinks nehmen und ein wenig tanzen. Da wir an der Westküste waren, fand der Balldrop bei uns um 21 Hyde Uhr statt. Gegen 20 Uhr verließen wir das Hotel und gingen in Richtung der Blockparty, die etwa eine Meile entfernt war. Auf dem Weg dorthin passierten wir eine lebhafte Bar, die laut, bunt und voller Energie war. Sarah und Rachel, die beide lesbisch sind, waren besonders aufgeregt, als sie merkten, dass es eine schwulen Bar war. Wir beschlossen, für eine Weile einzutreten. Wir bestellten keine Getränke, aber wir tanzten etwa 15 Minuten und genossen die Atmosphäre. Die Menge bestand größtenteils aus Männern, ungefähr 90%. Aber das spielte für Sarah und Rachel keine Rolle. Sie redeten schon darüber, nach dem Balldrop zurückzukommen. Wir verließen die Bar und setzten unseren Weg zur Blockparty fort. Als wir dort ankamen, holten wir uns Abendessen und ein Glas Sekt. Der Ball fiel, die Menge jubelte und ein DJ begann Musik zu spielen. Wir verbrachten etwa eine Stunde mit Tanzen und hatten eine großartige Zeit, bevor wir beschlossen, zurück zur Bar zu gehen, die wir zuvor passiert hatten, um die Nacht dort zu beenden. Als wir ankamen, kaufte Sarahs Mutter uns allen großzügig einen Drink, entschied sich jedoch, kurz darauf zurück ins Hotel zu gehen, da sie müde war. Es war inzwischen etwa 22.30 Uhr und die drei von uns genossen unsere Drinks und tanzten. Irgendwann nahm Rachel einen Schluck von meinem Drink, neugierig auf den Geschmack. Ich dachte nicht viel darüber nach. Die Bar fühlte sich sicher an, sie war voll mit schwulen Männern und ich ging davon aus, dass niemand dort besonderes Interesse an mir hatte. Meine Wachsamkeit, die normalerweise beim Trinken in der Öffentlichkeit auf Hochtouren läuft, war etwas lockerer. Irgendwann beschloss ich, einen zweiten Drink zu holen. Ich ging zur Bar, bestellte und das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Was danach geschah, musste ich von Sarah und Rachel zusammenpuzzeln. Kurz nachdem ich einen Schluck von meinem zweiten Drink genommen hatte, drehte ich mich zu Rachel um und bat sie, mit mir ins Badezimmer zu kommen. Ich sagte ihr, dass ich mich nicht gut fühlte, obwohl ich vor nur 10 Minuten noch völlig in Ordnung war. Als wir im Badezimmer ankamen, brach ich zusammen. Einfach so. Mein Körper schlug auf den Boden auf und ich war kaum noch ansprechbar. Rachel, nun in Panik, schaffte es irgendwie, meinen halb bewusstlosen Körper hinaus zu Sarah zu bringen, die draußen auf uns wartete. Als die Security mich sah, nahmen sie an, dass ich betrunken war und sagten uns, wir müssten gehen. Sarah und Rachel hatten keine Wahl, sie mussten mich aus der Bar tragen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bewusstlos, kaum in der Lage, ein Geräusch von mir zu geben, während sie versuchten, mich vor dem Fall zu bewahren. Sie bemerkten gleichzeitig, dass jemand anderes die Bar verließ. Ein Mann, der uns in der Nähe lief, aber sie waren zu beschäftigt mit mir, um ihm viel Aufmerksamkeit zu schenken. Irgendwann warf ich überall auf mich, auf Sarah und Rachel und auf den Bürgersteig. Es war ein Chaos. Der Rest der Geschichte wird noch seltsamer. Rachel erinnert sich nicht viel mehr über diesen Punkt, also mussten wir auf Sarah zurückgreifen, um die Lücken zu füllen. Sarah und Rachel kämpften weiter, mich die Straße hinunterzutragen, als sie bemerkten, dass der Mann, der die Bar gleichzeitig mit uns verlassen hatte, uns einholte. Zuerst schien es harmlos, bis er anfing, Rachel anzumachen, völlig ignorierend, was gerade passierte. Er war hartnäckig und fragte sie, ob sie mit ihm ein Getränk nehmen wollte. Rachel, nervös und versuchend, mich zu managen, schrie ihn an, er solle verschwinden und sagte ihm, dass ihre Freundin Hilfe brauchte. Aber er gab nicht nach. Er folgte uns weiterhin, bot an, mir zu helfen und fragte sie wieder, ob sie mit ihm ausgehen wollte. Zum Glück sah eine Frau mittleren Alters, was passierte, und mischte sich ein. Sie stürmte auf den Mann zu, offensichtlich genervt, und wies ihn zurecht. Ich kenne ihre genauen Worte nicht, aber es war ungefähr so. Hör auf, diese jungen Frauen zu belästigen, oder ich rufe die Polizei. Das brachte schließlich den Durchbruch. Der Mann ging weg, aber meine Freundin fühlte sich noch immer unwohl. Ein paar Minuten später passierte etwas Erstaunliches. Ein Off-Duty-EMT und seine Frau trafen Sarah und Rachel auf der Straße. Als sie meinen Zustand sahen, schritt der EMT sofort ein, um sicherzustellen, dass mit mir nichts Ernsthaftes nicht stimmte. Nach einer kurzen Untersuchung bot er an, mich zurück zum Hotel zu tragen. Meine Freunde, die mich zu diesem Zeitpunkt fast schleppten, nahmen das dankbar an. Er trug mich bis zu unserem Zimmer, wo er mich sanft auf das Bett legte, bevor er sich von uns verabschiedete. Rachel erinnert sich wieder hier. Sie und Sarah versuchten, mich aufzuräumen und bequem zu machen, als 5 Minuten später ein Klopfen an der Tür zu hören war. Es war der EMT und seine Frau wieder. Sie sahen ernst aus und der EMT sagte ihnen, dass sie gerade einen Mann gesehen hatten, der das Tor zum Hotel überkletterte und in Richtung unseres Zimmers ging. Voller Angst riefen meine Freunde sofort die Hotelsicherheit an. Die Sicherheit durchsuchte das Grundstück, fand den Mann jedoch nicht. Meine Freunde hatten ihn nie richtig gesehen, aber wir sind uns alle sicher, dass es derselbe Mann war, der Rachel zuvor belästigt hatte. Der Rest der Nacht war für uns alle verschwommen. Ich verbrachte sie mit Erbrechen und trockenem Würgen, zu schwach, um irgendetwas anderes zu tun, als zusammenzubrechen und mich in ein Kissen und Deckenhaufen auf dem Badezimmerboden zu werfen. Ich wachte dort am nächsten Morgen auf, desorientiert und fühlte mich wie absolute Schrott. Als Sarah und Rachel mir alles erzählten, was passiert war, war ich erschüttert. Meine letzte Erinnerung war, den zweiten Drink an der Bar zu bekommen. Ich nahm an, dass ich wahrscheinlich viel zu viel getrunken hatte, aber je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger Sinn machte es. Ich hatte über 2 Stunden nur 2 Drinks zu mir genommen und nicht einmal den zweiten getrunken. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Blackout, selbst nach viel mehr Alkohol als das. Dann fiel mir der Gedanke ein, mein erster Drink muss vergiftet worden sein. Rachel hatte davon einen Schluck genommen und konnte sich an unseren Heimweg auch nicht erinnern, obwohl sie körperlich funktionsfähig war. Die Teile fügten sich zusammen. Dieser Mann, der Rachel nicht in Ruhe ließ und uns bis zum Hotel folgte, muss derjenige gewesen sein, der etwas in meinen Drink getan hatte. Aber wie? Ich hatte mein Getränk nie abgestellt. Die einzige Erklärung, die wir finden konnten, war, dass es schon bevor es mir gereicht wurde, manipuliert worden war. Wenn ich zurückdenke, bin ich mehr als dankbar für meine Freunde und die freundlichen Fremden, die eingegriffen haben, um zu helfen. Es ist erschreckend, an das zu denken, was passiert wäre, wenn ich allein gewesen wäre oder die Umstände in dieser Nacht auch nur ein kleines bisschen anders gewesen wären. Noch immer verfolgt mich der Gedanke. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, wie verletzlich wir sein können, selbst an Orten, an denen wir uns sicher fühlen. Wenn jemand während eines Schneesturms an deine Tür klopft, öffnest du. Das war die Regel, die meine Mutter immer befolgte. Aber an einem Silvesterabend hätte diese Regel uns fast zerstört. In ländlichen Minnesota aufzuwachsen, hatte seine Vorteile. Der große Hain hinter unserem Haus, Scheunen zum Erkunden und Traktoren zum Klettern. Meine Geschwister und ich haben dort unzählige Erinnerungen gemacht. Aber 3 Meilen außerhalb einer winzigen Stadt mit weniger als 1000 Einwohnern zu leben, konnte einsam sein. Während Stürmen verwandelte sich diese Einsamkeit in Isolation. Jener Winter war einer der härtesten, an die ich mich erinnere. Die Temperaturen sanken auf unter minus 50 Grad und der Schnee türmte sich so hoch, dass er Autos begrub. Als der Schneesturm an Silvester kam, wurde mein Vater, ein Staatspolizist, zur Arbeit gerufen. Wir wussten, dass er nicht nach Hause kommen würde, bis der Sturm vorüber war. Meine Mutter bereitete sich auf eine lange Nacht mit uns drei Kindern vor. Sie brachte Schlafsäcke ins Wohnzimmer, legte einen Film ein und versuchte, die Nacht trotz des tobenden Sturms draußen festlich zu gestalten. Wir hatten uns gerade eingelebt, als das Klopfen kam. Es war nicht sanft, sondern drängend, laut und eindringlich. Meine Mutter erstarrte. Wir Kinder spähten in die Küche und beobachteten, wie sie an der Tür stand, ihre Hand über dem Schloss schwebend. Sie war immer vorsichtig gewesen, besonders wenn Papa nicht zu Hause war. Aber in einem Schneesturm könnte jeder draußen in Gefahr sein. Zögernd drehte sie den Schlüssel um und öffnete die Tür einen Spalt. Ein Mann stand dort, groß und breit, sein Gesicht teilweise von einer pelzgefütterten Kapuze verdeckt. Schnee klebte an seinem Mantel und seine Stiefel waren von Eis bedeckt. Seine Stimme erhob sich über das Heulen des Windes. »Bitte, Ma'am, mein Auto ist stecken geblieben. Kann ich hereinkommen?« Meine Mutter zögerte, aber die Kälte war unerbittlich. Sie trat zur Seite und ließ ihn herein. Der Mann stampfte den Schnee von seinen Stiefeln und zog seinen schweren Mantel aus, wodurch ein raues, wettergegerbtes Gesicht und dunkle Augen sichtbar wurden, die für jemanden, der in einem Sturm gefangen war, zu ruhig wirkten. »Danke«, sagte er und zeigte ein breites, zahniges Grinsen. »Es ist brutal da draußen.« Meine Mutter nickte, aber lächelte nicht. »Sie haben Glück, dass Sie hier ein Haus gefunden haben«, sagte sie. »Wo steht Ihr Auto?« Er winkte vage in Richtung der Straße. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe.« Etwas an ihm beunruhigte mich. Er war zu ruhig, zu selbstsicher, als würde er hierher gehören. Aber meine Mutter, immer höflich, deutete auf den Kamin. »Wärmen Sie sich auf.« Meine Geschwister und ich blieben auf der Couch und beobachteten ihn vorsichtig. »Wie heißen Ihre Kinder?«, fragte er und wandte sich uns zu. Das Lächeln meiner Mutter war angespannt. »Sie freuen sich einfach auf Silvester. Wir machen einen Filmabend.« »Und wie heißt du, Süße?« »Alina«, sagte ich, bevor meine Mutter für mich antworten konnte. Sein Lächeln wurde breiter und mir drehte sich der Magen um. »Alina«, wiederholte er leise, als würde er den Namen testen. »Das ist ein schöner Name.« Die Unbehaglichkeit im Raum wurde greifbar. Meine Mutter bemerkte es auch und stand abrupt auf. »Ich mache etwas Tee. Sie müssen frieren.« Während sie sich in der Küche beschäftigte, sprach der Mann weiter mit uns. Er fragte nach unseren Lieblingsspielen, ob wir den Schnee mochten und ob wir jemals nachts Schlitten gefahren waren. Mein Bruder antwortete höflich, aber meine Schwester schwieg und warf nervöse Blicke zu meiner Mutter. Ich versuchte, mich auf den Film zu konzentrieren, aber ich spürte seine Augen auf mir. »Wissen Sie«, sagte er plötzlich, »ich habe auch Kinder. Ein kleines Mädchen, ungefähr in Alinas Alter.« »Das ist schön«, rief meine Mutter aus der Küche. Ihre Stimme klang angespannt. Der Mann lehnte sich in seinem Stuhl zurück und musterte mich. »Ich wette, du würdest dich gut mit ihr verstehen. Sie ist süß, genau wie du. Sie liebt den Schnee. Du würdest bestimmt mögen, wo ich wohne. Auf dem Land, mit viel Platz zum Spielen.« »Ich mag es hier«, sagte ich bestimmt. Sein Grinsen verschwand für einen Moment, kehrte dann breiter als zuvor zurück. »Natürlich, Prinzessin.« Meine Mutter kehrte mit dem Tee zurück und reichte ihm eine dampfende Tasse. »Der Sturm sollte bis zum Morgen nachlassen«, sagte sie mit festerer Stimme. »Sie können bis dahin gerne auf der Couch bleiben.« »Das ist sehr freundlich von Ihnen«, sagte er und nippte an seinem Tee. »Aber ich hatte gehofft, früher weiterzufahren. Ich möchte Ihnen keine Umstände machen.« »Draußen würden Sie erfrieren«, entgegnete sie. »Sie sollten sich ausruhen.« Der Mann nickte, aber sein Lächeln erreichte nicht seine Augen. »Sie haben recht. Besser, ich bleibe.« Wir Kinder gingen ins Bett, aber ich konnte nicht schlafen. Etwas an ihm fühlte sich falsch an. Immer wieder hörte ich seine Stimme in meinem Kopf, wie er meinen Namen sagte, wie er mich ansah. Stunden später wachte ich von einem leisen Knarren auf. Das Wohnzimmer war dunkel. Aber das Mondlicht, das vom Schnee draußen reflektiert wurde, tauchte den Raum in ein gespenstisches Leuchten. Ich spähte aus meinem Schlafsack und sah ihn sich im Schatten bewegen. Er war an der Haustür, drehte langsam das Schloss. Panik überkam mich. Er wollte nicht gehen. Er wollte die Tür entriegeln, um jemanden hereinzulassen. Ich stieß meine Mutter an und flüsterte ihr hastig zu. Sie wachte sofort auf. Ihre Augen verengten sich, als sie ihn an der Tür sah. Lautlos griff sie nach der schweren Taschenlampe, die sie in der Nähe behalten hatte, und stand auf. »Was machen Sie da?« fragte sie scharf. Der Mann erstarrte, seine Hand noch am Schloss. Langsam drehte er sich um, sein Lächeln verschwunden. »Ich habe nur die Tür überprüft«, sagte er. »Ich wollte nicht, dass sie zufriert.« »Sie ist in Ordnung«, entgegnete sie fest. »Kommen Sie zurück auf die Couch.« Er zögerte, dann nickte und trat von der Tür zurück. Meine Mutter rührte sich nicht, bis er wieder auf der Couch saß. Die restliche Nacht war angespannt. Meine Mutter schlief nicht und ich auch nicht. Der Mann blieb auf der Couch, aber ich spürte die Gefahr, die von ihm ausging. Bei Tagesanbruch ließ der Schneesturm nach. Meine Mutter sagte dem Mann, dass es sicher sei zu gehen. Er widersprach nicht. Beim Anziehen seines Mantels drehte er sich ein letztes Mal zu mir um. »Vielleicht sehen wir uns wieder, Alina«, sagte er. Sein Grinsen ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Nachdem er gegangen war, verriegelte meine Mutter die Tür und rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, bestätigten sie unsere Befürchtungen. Der Mann hatte kein Auto. Tatsächlich gab es kein Auto. Er war durch den Sturm gegangen und hatte sich isolierte Häuser als Ziel ausgesucht. In seiner Tasche fanden sie Seil und Klebeband, Werkzeuge, um jemanden mitzunehmen. An diesem Silvesterabend lernten wir, wie knapp wir einer Katastrophe entkommen waren. Der Mann war kein gestrandeter Reisender, sondern ein Eindringling, der geplant hatte, mich oder meine Geschwister zu entführen. Wenn meine Mutter nicht vorsichtig gewesen wäre, hätten wir das neue Jahr vielleicht nie erlebt. Ich hätte nie gedacht, dass mir jemals etwas Gruseliges passieren würde. Ich habe es immer geliebt, echte gruselige Geschichten zu lesen. Und mit der Zeit wurde ich sehr fantasievoll und ein bisschen paranoid. Ich dachte, es sei nur zum Spaß und nichts Ernstes. Aber vor ein paar Jahren, als ich 19 Jahre alt war, passierte mir etwas, das mich bis heute nervös macht. Ich war auf dem Heimweg, nachdem ich das Silvesterfeuerwerk angeschaut hatte. Es war 3 Uhr morgens, als ich in meine ruhige, sichere Nachbarschaft zurückkam. Ich wohne in Sydney, Australien, in einer schönen Gegend, in der normalerweise nichts Schlimmes passiert. Meine Freunde wollten ein Taxi rufen, weil es so spät war und wir unsere Eltern nicht wecken wollten, um uns abzuholen. Aber ich war stur und bestand darauf, zu Fuß zu gehen, obwohl es ein wirklich langer Weg war. Mein Freund Aiden beschwerte sich die ganze Zeit, aber ich kann ihm das nicht wirklich übel nehmen. Benjamin blieb still und ging einfach mit. Ich war gut gelaunt, lachte sogar ein bisschen, als wir meiner Straße näher kamen. Dort trennten wir uns. Die Jungs gingen ihren viel längeren Weg nach Hause und ich ging meinen eigenen. Als ich an einer kleinen Konditorei vorbeiging, bemerkte ich einen Mann auf der anderen Straßenseite. Ich sah ihn nur einen Moment an, aber die Art, wie er schnell zu mir aufschaute, als wäre er interessiert, erregte meine Aufmerksamkeit. Ich ging schnell weiter, weil ich normalerweise paranoid bin und die meiste Zeit nur meine Fantasie mit mir durchgeht. Ich bog in meine Straße ein, die viel dunkler war, als ich erwartet hatte. Es war ungefähr 3.15 Uhr morgens. Als ich am Bowlingclub und dem Sportplatz vorbeiging, warf ich ein paar Mal einen Blick hinter mich, um sicher zu gehen. Es war kalt und dunkel und ich begann, nervös zu werden. Aber ich sah niemanden. Ich war etwa auf halber Strecke meiner Straße, wo der Weg bergab ging, als ich etwas auf dem Gehweg vor mir bemerkte. Ich konnte nicht erkennen, was es war. Aber im letzten Moment trat ich vom Gehweg auf die Straße, um es zu vermeiden. Als ich auf die Straße trat, drehte ich mich ein wenig und sah jemanden hinter mir. Er war nicht zu nah, aber auch nicht weit entfernt. Mein Herz begann zu rasen, weil ich ihn vorher nicht bemerkt hatte. Dass er so schnell so nah gekommen war, fühlte sich seltsam an. Später, als ich anderen davon erzählte, sagten sie, ich hätte misstrauisch sein sollen. Es war schließlich 3 Uhr morgens und er schlich leise hinter einem Mädchen her, ohne Abstand zu halten. Ich konnte nicht erkennen, wer es war oder sagen, ob es ein Mann oder eine Frau war, weil es für mich wie ein schwarzer Schatten aussah. Ich sah ihn nur einen Moment lang, aber ich hatte Angst. Ich holte schnell mein Handy heraus und versuchte, Aiden anzurufen, aber der Anruf ging nicht durch. Ich versuchte, Benjamin zu erreichen, aber er nahm nicht ab. Ich rief ihn mindestens 5-mal an, wurde immer nervöser. Aber ich wagte es nicht, zurückzuschauen, um zu sehen, ob die Person noch da war. Als ich meine Einfahrt erreichte, dachte ich, ich wäre in Sicherheit und eilte hinauf. Aber auf halber Strecke drehte ich mich schnell um und sah die Gestalt wieder. Der nächste Teil ist schwer zu erklären. Es ist alles durcheinander in meinem Kopf. Einerseits sah es so aus, als ob er einfach an meiner Einfahrt vorbeiging. Andererseits bin ich mir ziemlich sicher, dass es so aussah, als wollte er auf die Einfahrt treten, als ob er zu meinem Haus gehen wollte. In diesem Moment dachte ich, vielleicht war es mein Bruder Jonathan. Wer sonst würde die Mühe machen, meine Einfahrt hinaufzugehen? Selbst wenn mich jemand verfolgt hätte, hätte ich nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Ich fühlte mich völlig sicher, weil mein Haus so nah war, als er anfing, mir zu folgen. Aber etwas an der Gestalt dieser Person sah nicht wie Jonathan aus, also beeilte ich mich trotzdem. Meine Mutter war wach geblieben, um auf mich zu warten, und ich bin so froh darüber, denn sie öffnete die Tür sofort, als ich klopfte. Ich will gar nicht darüber nachdenken, was hätte passieren können, wenn ich draußen hätte warten müssen. Ich ging ins Haus, ließ aber die zweite Tür offen und das Licht draußen an, weil ich dachte, dass Jonathan jeden Moment hereinkommen könnte. Doch meine Mutter sagte, »Du kannst es ausmachen. Dein Bruder ist vor 2 Stunden nach Hause gekommen.« Einen Moment lang fühlte ich mich erschrocken, aber ich schob es beiseite, weil wir immer denken, dass wir völlig sicher sind. Ich schloss die Tür, machte das Licht aus und ging, um ein Glas Wasser zu holen. Meine Mutter ging ins Bett und ich ging in mein Zimmer, um meine Kleidung zu holen, bevor ich ins Badezimmer ging, um zu duschen. Ich schaltete auch das Licht im Wohnzimmer aus, bevor ich duschte. Ich antwortete auf eine Nachricht von Aiden, der fragte, ob ich sicher nach Hause gekommen sei. Ich fragte ihn, warum er nicht ans Telefon gegangen sei, und sagte ihm, dass ich mich für ein paar Minuten erschrocken fühlte, aber jetzt alles in Ordnung war. Während ich duschte, dachte ich über die Gestalt nach. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich verfolgt hatte, aber meine Gedanken sprangen hin und her. Trotzdem dachte ich, dass alles gut war, weil ich jetzt sicher war. Aber gegen Ende meiner Dusche hörte ich ein Geräusch am Fenster. Es war nicht das übliche Knarren oder Klopfen, das man in einem alten Haus hört. Am besten könnte ich es so beschreiben. Es klang, als würde jemand seine Hände gegen das Fenster drücken, um sich zu stützen. Ich fühlte mich sofort unwohl und dachte, dass vielleicht jemand draußen war. Es musste ein seltsames Geräusch sein, um mich dazu zu bringen, das zu tun, was ich als nächstes tat. Ich drehte das Wasser ab und duckte mich unter das Fenster, versteckte mich und wartete. Ich blieb eine Weile so, zu verängstigt, um mich zu bewegen. Nach ein paar Minuten passierte nichts. Langsam kroch ich hervor, immer noch zu verängstigt, um mich ganz aufzurichten, und machte das Badezimmerlicht aus. Aber es war zu schwierig für mich, mich im Dunkeln abzutrocknen und anzuziehen. Also schaltete ich das Heizlicht ein, das kleiner und nicht so hell ist. Als ich das tat, bemerkte ich winzige blaue Lichter am Fenster. Lichter, die dort definitiv nicht sein sollten. Am besten könnte ich sie als das Leuchten der Tasten eines Handys beschreiben. Ich war schrecklich erschrocken, schaltete das Heizlicht aus und drückte mich in die Ecke, während ich mein Handtuch fest um mich hielt. Ich wartete. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, zu verängstigt, um die Tür zu entriegeln oder mich zu bewegen, weil ich wusste, dass jedes Geräusch die Aufmerksamkeit auf mich lenken könnte. Während ich dort in der Dunkelheit saß, erschienen weitere blaue Lichter am Fenster. Sie wurden heller und wer auch immer draußen war, schien die Lichter zu bewegen, als ob er versuchte, ins Fenster zu leuchten. Schließlich entriegelte ich die Tür und rannte in das Schlafzimmer meiner Eltern, zitternd vor Angst, und versuchte zu erklären, dass jemand draußen am Badezimmerfenster war. Meine Mutter versuchte schnell, ein sicheres Zimmer für mich zu finden, um mich umzuziehen, während mein Vater sagte, dass er Schritte hörte, die den Weg hinunterrannten. Ich bin so froh, dass er das hörte, denn jetzt fühlt sich das Ganze weniger unwirklich an. Manchmal frage ich mich, ob ich mir alles nur eingebildet habe, aber das bewies, dass es nicht nur meine Fantasie war. Ich war so erschüttert, dass ich ins Bett ging, aber ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Selbst am Morgen fühlte ich mich noch verängstigt, besonders als ich hörte, dass mein Vater in den Garten ging. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde nie wieder nachts alleine nach Hause laufen. Selbst am Tag fühle ich mich jetzt ein bisschen nervös. Manche Leute denken, es könnte die Person gewesen sein, die ich früher auf der Straße gesehen habe. Aber ich glaube das nicht. Bitte, Mädchen, geht niemals allein nachts nach Hause. Es braucht nur einen Moment, um zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Und die Dinge können sehr schlecht ausgehen. Dezember 2019. Der letzte Tag des Jahres. Für die meisten Menschen eine Zeit der Feierlichkeiten, Partys und Vorsätze. Für mich war es nur ein weiterer Tag, eine weitere Erinnerung an das, was ich verloren hatte. Mein Mann Michael war im Jahr zuvor bei einem Schneesturm gestorben. Dieser endlose, beißende Wind hatte ihn mir genommen. Und seitdem lebte ich allein in einem kleinen Haus in einer ruhigen Ecke Kanadas. Ich verbrachte die Winter immer bei meinen Eltern in Skagway, Alaska. Es war unsere Tradition. Sie hatten ein altes, gemütliches Haus, umgeben von dichten Wäldern, der perfekte Ort, um der Härte des Lebens zu entfliehen. Aber letzte Nacht hatte ein Schneesturm meine Gegend heimgesucht und ich fand mich in meinem Haus eingeschlossen wieder. Der Sturm rüttelte an den Fenstern und heulte wie ein wildes Tier draußen. Ich blieb in meinem Schlafzimmer im Erdgeschoss, nippte an einer Tasse Tee und versuchte, die Einsamkeit zu ignorieren, die sich wie der Schnee draußen über mich legte. Um Mitternacht durchbrach ein seltsames Geräusch das Chaos des Sturms, das Knarren einer Tür, die sich öffnete. Mein Atem stockte. Ich war mir sicher, dass ich alle Türen verschlossen hatte. Auf Zehenspitzen schlich ich zur Schlafzimmertür und lauschte über den Wind hinweg. Das Geräusch wiederholte sich nicht, aber meine Fantasie spielte verrückt. Stundenlang lag ich wach, meine Ohren auf jedes Knarren und Stöhnen des Hauses eingestellt. Am Morgen, als ich endlich den Mut fasste, nach unten zu gehen, war die Haustür verschlossen, genau wie ich sie hinterlassen hatte. Nervös lachte ich über mich selbst und schob es auf den Wind. »Du bist einfach paranoid«, murmelte ich. Nachdem der Sturm abgeklungen war, packte ich meine Sachen, froh, das Haus für eine Weile hinter mir lassen zu können. Ich lud mein Auto, überprüfte die Schlösser doppelt und begann die lange Fahrt zu meinen Eltern. Die Fahrt verlief ereignislos, bis ich spät am Abend in Skagway ankam. Die Straße zu dem Haus meiner Eltern endete am Waldrand. Von dort führte ein schmaler, schneebedeckter Pfad durch hohe, schattige Bäume. Der Spaziergang war immer friedlich, aber in dieser Nacht fühlte sich die Luft anders an, schwerer. Während ich mich durch den Schnee kämpfte und meinen Koffer hinter mir herzog, bemerkte ich eine Gestalt vor mir. Ein Mann in einem Kapuzenpullover stand zwischen den Bäumen und beobachtete mich. Sein Gesicht war durch den Schatten der Kapuze verborgen, aber seine Haltung war angespannt, absichtlich. Ich blieb wie angewurzelt stehen, mein Herz pochte. »Hallo?« rief ich mit zitternder Stimme. Er antwortete nicht, starrte nur. Irgendetwas an ihm kam mir unheimlich bekannt vor, aber ich konnte es nicht einordnen. Nach einem Moment drehte er sich um und ging tiefer in den Wald, bis er aus meinem Blickfeld verschwand. Ich eilte den Rest des Weges zum Haus meiner Eltern, mein Kopf voller Fragen. Wer war er? Warum kam er mir so vertraut vor? Die nächsten Tage versuchte ich, die Erinnerung an den Kapuzenmann zu verdrängen. Das Haus meiner Eltern war warm und einladend und es tat gut, von Familie umgeben zu sein. Doch das Unbehagen blieb. Dann rief mein Chef an. »Wir haben unerwartete Probleme«, erklärte er. »Es tut mir leid, aber wir brauchen dich zurück. Kannst du deinen Urlaub verkürzen?« Widerwillig packte ich meine Sachen und fuhr zurück nach Hause. Es war später Abend, als ich losfuhr, und als ich ankam, war es fast 2 Uhr morgens. Das Haus empfing mich mit einer beunruhigenden Stille, als hätte es auf mich gewartet. Ich trat ein und bemerkte sofort etwas Seltsames. Ein paar Kaffeetassen stand auf dem Wohnzimmertisch. Ich erinnerte mich genau, dass ich sie vor meiner Abreise gewaschen und weggeräumt hatte. Mein Magen zog sich zusammen. War jemand hier gewesen, während ich weg war? Oder hatte ich es einfach vergessen? Der Gedanke, so unvorsichtig gewesen zu sein, störte mich fast genauso sehr wie die Vorstellung eines Eindringlings. Ich schüttelte den Gedanken ab, ging nach oben und schloss meine Schlafzimmertür ab. Der Schlaf kam unruhig und um 3 Uhr morgens wachte ich von einem Geräusch auf, einem Weinen. Es war zuerst schwach, wie ein Flüstern, das vom Wind getragen wurde. Ich setzte mich auf, mein Herz raste. Es kam von unten. Als ich angestrengt lauschte, wurde das Geräusch lauter, deutlicher. Ein leises, klagendes Schluchzen hallte durch das Haus. Mein Blut gefror, als ich die Stimme erkannte. Sie klang wie Michael. Ich sprang aus dem Bett, schnappte mir kaum eine Taschenlampe und eilte nach unten, rief seinen Namen, obwohl ich wusste, dass es nicht er sein konnte. Das Wohnzimmer war leer. Das Weinen verstummte abrupt und hinterließ eine erdrückende Stille. Als ich mich umdrehte, um wieder nach oben zu gehen, erstarrte ich, Schritte hinter mir. Ich drehte mich um und da war er, der Mann aus dem Wald. Er stand im schwachen Licht des Wohnzimmers, seine Kapuze zurückgeschoben, um sein Gesicht zu zeigen. Es war Michael, aber es war nicht wirklich er. Seine Haut war blass, seine Augen leer und unbeweglich. Frost klebte an seinen Haaren und Wimpern und seine Lippen waren bläulich verfärbt. Er starrte mich mit einem Ausdruck an, der fast traurig wirkte, aber darunter lag etwas anderes, eine Dunkelheit, ein unnatürlicher Hunger. Ich stolperte rückwärts, meine Knie gaben nach und der Raum begann sich zu drehen. Ich fiel hart auf den Boden und verlor das Bewusstsein. Als ich erwachte, strömte Sonnenlicht durch die Fenster. Ich lag auf dem Wohnzimmerboden. Mein Körper schmerzte von dem Sturz. Das Haus war still, die Luft schwer von einer unheimlichen Stille. Langsam setzte ich mich auf. Mein Kopf schwirrte. War es ein Traum gewesen? Eine Halluzination? Ich durchsuchte das Haus von oben bis unten, aber es gab keine Spur von jemand anderem. Keine nassen Fußabdrücke, kein Frost. Nichts. Die Kaffeetassen standen immer noch auf dem Tisch und alles andere war genau so, wie ich es verlassen hatte. Doch das Gefühl, nicht allein zu sein, blieb. An diesem Nachmittag packte ich eine Tasche und verließ das Haus. Es war mir egal, ob ich meine Arbeit riskierte oder meinen Job verlieren könnte. Ich musste einfach weg. Irgendwohin. Ich rief meine Freundin Helena an, die in einem nahegelegenen Apartmentkomplex lebte. Sie empfing mich mit offenen Armen, ohne Fragen zu stellen. Als ich mich an diesem Abend in ihrem Gästezimmer einrichtete, fühlte ich eine kleine Erleichterung. Das Haus lag hinter mir und mit ihm alles, was mich dort verfolgt hatte. Doch selbst jetzt, während ich das hier schreibe, kann ich nicht anders als mich zu fragen, war es wirklich Michael? Wenn ja, was wollte er? Warum? Und das Beunruhigendste von allem, wird er wiederkommen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Antwort wissen möchte. Als ich ein Kind war, bedeuteten Sommer und Neujahr nur eines: Roadtrips, um die Familie in Mexiko zu besuchen. Wir packten das Auto mit allem, was wir unterbringen konnten, und machten uns auf den Weg, immer dem gleichen Routinen folgend. Diese Reisen waren normalerweise ereignislos, bis zu einer bestimmten Reise, als ich 8 Jahre alt war. Wie üblich verließen wir unser Zuhause in Nordtexas gegen 18 Uhr mit dem Plan, die Nacht durchzufahren und früh am nächsten Morgen an unserem Ziel anzukommen. Gegen 2 Uhr morgens überquerten wir die Grenze nach Mexiko und dann begann alles, seltsam zu werden. Durch die Wüste bei Nacht zu fahren ist, als wäre man in einer anderen Welt. Es gibt nichts außer dem endlosen Stück Straße vor uns und der weiten, stillen Dunkelheit um uns herum. Die Sterne verstreuten sich wie Lichtstiche über den Himmel und die zackigen Umrisse der Kakteen standen wie schattenhafte Wächter. Auf einer solchen Straße ist es nicht ungewöhnlich, dass man dasselbe Auto über mehrere Meilen hinter sich hat. Es gehört einfach zur Monotonie, oder zumindest dachte ich das. Ich war nicht wirklich eingeschlafen, konnte das in einem fahrenden Auto nie richtig, aber ich war in diesem Zwischenzustand, gerade genug wach, um zu hören, was geschah. Deshalb hörte ich es, als meine Mutter das Schweigen mit dem Namen meines Vaters unterbrach. Miguel, das Auto hinter uns. Es ist schon seit Laredo bei uns. Mein Vater blickte in den Rückspiegel, schien aber nicht beunruhigt. Es ist nichts. Viele Leute benutzen diese Straße, die fahren wahrscheinlich nach Rosa oder irgendwo in der Nähe, sagte er und wischte es leicht ab. Aber meine Mutter war nicht überzeugt. Ich spürte, wie ihre Unruhe das Auto erfüllte und es verbreitete sich auf den Rest von uns. Meine Geschwister und ich, unruhig und neugierig, begannen, durch die Lücken im Gepäck, das hoch im Heck verstaut war, einen Blick auf das Auto zu erhaschen. Wir langweiligen uns schnell damit, aber meine Mutter ließ nicht locker. Es kommt näher, sagte sie nach einer Weile, ihre Stimme jetzt straffer. Wir drehten uns um und sahen, dass das Auto tatsächlich den Abstand verringert hatte. Es ist viel zu nah, Miguel, sagte sie. Sie hatte nicht Unrecht. Zu diesem Zeitpunkt fuhr das Auto praktisch mit uns auf der Stoßstange. Seine Scheinwerfer leuchteten in unser Auto wie unerwünschte Augen auf dieser dunklen, verlassenen Straße. Stunden vor der Morgendämmerung. Es fühlte sich bedrohlich an. Wir hatten nicht viele Optionen. Mein Vater blieb ruhig. Er beschleunigte nicht, verlangsamte nicht und hielt nicht an. Er fuhr einfach weiter, als ob alles in Ordnung wäre. Aber das Auto wankte auch nicht. Es blieb uns auf den Fersen, Meile für Meile, und die Spannung im Auto wuchs mit jeder verstrichenen Minute. Die nächsten 30 Minuten waren einige der nervenaufreibendsten in unserem Leben. Das Auto folgte uns nicht nur, es spielte mit uns. Es zog sich ab und zu zurück, nur um wieder vorwärts zu preschen. Seine Scheinwerfer blitzten in unser Rückfenster, als wollte es uns absichtlich beunruhigen. Es fühlte sich fast persönlich an, als wüsste der Fahrer genau, was er tat. Und er bekam einen verdrehten Spaß daran. In einem dieser kurzen Momente, als das Auto zurückfiel, bemerkte meine Mutter etwas, das sie sofort handeln ließ. Ein Polizeiauto war auf der Straße vorausgeparkt. »Halt hier, direkt vor dem Polizeiauto. Halt sofort an, Miguel«, befahl sie, ihre Stimme scharf und unnachgiebig. Ohne zu zögern, lenkte mein Vater unser Auto an den Straßenrand und parkte direkt vor dem Polizeiwagen. Das Auto raste an uns vorbei und fuhr weiter die Straße entlang. Ich kann mir nur vorstellen, wie verwirrt der Officer gewesen sein muss, als er unser Auto plötzlich so anhalten sah. Er stieg aus und kam zu uns, sein Gesicht eine Mischung aus Neugier und Besorgnis. »Was ist los?«, fragte er und schaute in das Auto. Meine Mutter zögerte nicht und erzählte ihm sofort von dem Auto, wie es uns verfolgt hatte, uns bedrängte und wie es schien, als wolle es uns erschrecken. Der Officer hörte aufmerksam zu, sein Gesicht wurde ernst, als sie sprach. »Gut, dass Sie angehalten haben«, sagte er schließlich. »Es gab schon Fälle, bei denen Menschen auf diesen Straßen ins Visier genommen wurden. Kriminelle benutzen solche Taktiken, um Fahrer einzuschüchtern und ihre Autos zu stehlen oder Schlimmeres.« Diese Worte trafen uns wie ein Schlag in die Magengrube. Die Spannung, die wir fühlten, verwandelte sich in etwas Schwereres, Kälteres. Aber dann fügte er noch etwas hinzu, das uns ein wenig Erleichterung verschaffte. »Ich folge Ihnen noch eine Weile, nur um sicherzustellen, dass Sie sicher sind.« Mit dem Polizeiwagen hinter uns fuhren wir weiter und spürten das erste Gefühl der Sicherheit, das wir seit Stunden gefühlt hatten. Mein Vater blieb ruhig auf der Straße, während meine Mutter immer wieder einen Blick auf die blinkenden Lichter im Rückspiegel warf, ihre Schultern begannen, sich endlich zu entspannen. Und dann, etwa 10 Minuten später, sahen wir es. Das Auto. Es war auf der Seite der Straße angehalten, einfach da, wartend. Der Anblick ließ mir das Herz in die Hose rutschen. Der Atem meiner Mutter stockte und ich hörte sie flüstern: Miguel. Als ich etwa 12 Jahre alt war, verbrachte ich Silvester bei meinem Freund, während unsere Eltern in ein Restaurant in einer nahegelegenen Stadt gingen. Das Haus war wirklich alt und weit weg von anderen Häusern, was es besonders gruselig machte. Um dorthin zu gelangen, musste man eine lange, überwucherte Auffahrt entlangfahren, die von hohen Bäumen gesäumt war, die fast den Himmel verdeckten. Einige meiner Freunde in der Schule sagten, das Haus sei verflucht, und ich erinnere mich sogar, dass es in einem Geisterbuch erwähnt wurde, was es noch unheimlicher machte. Wir saßen also unten im Wohnzimmer und schauten fern, als wir ein sehr lautes Krachen hörten. Ich kann mich noch an den Blick in den Augen meines Freundes erinnern, als wir uns völlig schockiert ansahen. Es dauerte eine Weile, bis wir den Mut fassten, nachzusehen, was das Geräusch verursacht hatte. Langsam verließen wir das Wohnzimmer und gingen den Flur entlang, bemüht, leise zu bleiben. Das Geräusch schien von oben zu kommen, also beschlossen wir, nach oben zu gehen und es uns anzusehen. Als wir oben ankamen, spürten wir einen eisig kalten Luftzug, der von irgendwoher kam. Es war nicht einfach kühl, es fühlte sich wie Eis auf unserer Haut an. Langsam gingen wir den Flur entlang und folgten der kalten Luft. Dann bogen wir in einen weiteren Flur ein. Dieses Haus war nicht nur groß, es war riesig, fast wie ein Herrenhaus aus den 1920er Jahren, mit hohen Decken und langen dunklen Gängen. Es fühlte sich an, als würde das Haus uns beobachten. Am Ende des Flurs sahen wir die Tür zum Schlafzimmer seiner Eltern. Sie war leicht geöffnet und schwang hin und her, knarrend, während sie sich bewegte. Wir blieben beide stehen, wie eingefroren. Wir standen still, völlig regungslos, und keiner von uns sagte ein Wort. Nach einem Moment begann mein Freund, auf die Tür zuzugehen. Ich war zu verängstigt, um mich zu bewegen, und blieb etwas zurück. Er schob die Tür auf und trat in das Zimmer ein. Es war so dunkel darin, dass die Dunkelheit ihn zu verschlucken schien. Ich konnte kaum noch seinen Schatten erkennen. Für ein paar Sekunden war alles vollkommen still. Dann, aus dem Nichts, stieß er den schrecklichsten Schrei aus, den ich je gehört habe. Mein Herz begann zu rasen und ohne nachzudenken rannte ich in das Zimmer, um zu sehen, was los war. Ich tastete nach dem Lichtschalter und schaltete das Licht schnell ein. Er stand vollkommen still, sein Gesicht blass und seine Augen weit aufgerissen vor Angst. Er starrte in eine leere Ecke des Zimmers. Direkt neben ihm lag ein massiver antiker Spiegel, zerbrochen in 1000 Stücke. Die Scherben waren über den ganzen Boden verteilt. Langsam trat ich näher, achtete darauf, die Glassplitter zu vermeiden, und legte meine Hand auf seine Schulter. Seine Haut fühlte sich kalt an, als hätte er die eisige Brise von vorhin direkt auf sich gespürt. »Geht es dir gut?«, fragte ich leise. Ohne mich anzusehen, flüsterte er: »Sie hat den Spiegel zerbrochen.« Seine Stimme zitterte, als ob er selbst nicht an seine Worte glauben würde. Verwirrt fragte ich: »Wer hat ihn zerbrochen?« Schließlich drehte er seinen Kopf leicht in meine Richtung und sagte: »Die Frau in der Ecke.« In diesem Moment schob ich den Gedanken beiseite und sagte ihm, dass wir das Zimmer verlassen sollten. Er stimmte zu und wir gingen zusammen hinaus. Aber bevor wir gingen, konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich wollte den Spiegel überprüfen. Ich dachte, vielleicht sei der Draht, der ihn an der Wand hielt, gerissen oder etwas Ähnliches. Also bückte ich mich vorsichtig und drehte den Spiegel um. Zu meiner Überraschung war der Draht, der ihn hielt, völlig in Ordnung. Er war nicht gerissen. Ich sah an die Wand und auch der Nagel war noch fest an seinem Platz, genau da, wo er sein sollte. In diesem Moment packte mich die Angst wirklich. Ich war so erschrocken, dass ich ihm sagte, er solle sofort seine Eltern anrufen und sie bitten, nach Hause zu kommen. Wir warteten draußen an der Haustür, bis unsere Eltern aus dem Restaurant zurückkamen. Als sie ankamen, gingen mein Vater und sein Vater sofort nach oben, um das Schlafzimmer zu überprüfen. Sie sahen den zerbrochenen Spiegel, nahmen uns aber nicht ernst. Sie sagten, wir hätten wahrscheinlich herumgetobt und dabei ein Spiel gespielt, das außer Kontrolle geraten sei. Das Unheimlichste daran ist Folgendes. Ich bin jetzt 24 Jahre alt und vor kurzem unterhielt ich mich mit meiner Mutter über verschiedene Themen, da Silvester bald bevorstand. Die Ereignisse jener Nacht kamen im Gespräch auf. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte, wie sie passiert war. Als ich fertig war, sah sie mich an und sagte, »Ich glaube dir. Die Mutter deines Freundes hat mir ein paar Tage nach dieser Nacht etwas erzählt. Sie sagte, sie habe eine Frau in ihrem Schlafzimmer gesehen. Die Frau stand da und sagte ihr, sie solle das Haus verlassen. Als ich das hörte, stellten sich die Haare auf meinem Nacken auf und ich bekam erneut eine Gänsehaut, selbst nach all den Jahren. Plötzlich hatte ich wieder Flashbacks zu jener Nacht. Auch nach fast 12 Jahren kann ich immer noch nicht herausfinden, wie dieser Spiegel von der Wand gefallen ist. Damit er herunterfallen konnte, hätte ihn jemand anheben und über den Haken ziehen müssen. Er konnte nicht einfach von allein herunterfallen. Und was die Frau angeht, die mein Freund in der Ecke des Zimmers gesehen zu haben schien, ich glaube, es ist besser, wenn ich versuche, das alles zu vergessen. An Silvester 2016 geschah etwas in Xapa, Mexiko. Meine Familie und ich fahren jedes Jahr über die Feiertage dorthin, weil wir dort eine Wohnung haben. Es ist eine schöne Auszeit für meinen Vater von seiner Arbeit. Unsere Wohnung gehört zu einem Wohnkomplex mit insgesamt 24 Wohnungen. Sie sind auf 4 Türme aufgeteilt und alle sehen gleich aus. Wir besitzen die Wohnung schon seit ein paar Jahren. An Silvester lud einer der Bewohner uns und viele andere Familien zu einer Party in seine Wohnung ein, um zusammen zu feiern. Etwa 35 Leute kamen zur Party. Die Wohnung befand sich im 4. Stock und wir kamen gegen 22 Uhr an. Wir hatten geplant, den Rest der Nacht zusammen zu feiern. Gegen 22:50 oder 23 Uhr bemerkte eine Freundin meiner Mutter etwas Merkwürdiges am Himmel. Zunächst ignorierten die meisten von uns, einschließlich mir, die Bemerkung und unterhielten sich weiter. Aber nach ein paar Minuten begannen immer mehr Leute nach oben zu schauen. Als wir das Aufsehen bemerkten, standen wir auf und gingen zur Terrasse, um zu sehen, was los war. Zuerst wirkte es seltsam, aber ich würde es beschreiben, als ob die Sterne blinkten. Wir konnten Sterne sehen, aber diese waren viel näher beieinander als gewöhnlich und blinkten auf eine seltsame, unregelmäßige Weise. Je länger wir hinsahen, desto mehr Sterne tauchten auf und begannen zu blinken. Einige Leute sagten, es seien nur normale Sterne und wir würden überreagieren. Aber dann begannen die Sterne, die wir am Himmel vermuteten, sich zu den anderen blinkenden Sternen zu bewegen. In diesem Moment begannen alle, ein wenig Angst zu bekommen. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir vielleicht nicht allein sind und dass es seltsame Kräfte da draußen gibt. Aber das war das erste Mal, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, was passierte. Es waren zu viele, um sie zu zählen, aber wir waren uns alle einig, dass es etwa 100 bis 150 blinkende Sterne in einem Teil des Himmels waren. Immer mehr bewegten sich über den Himmel, um sich ihnen anzuschließen. Als sie sich nicht weiter versammelten, blinkten sie weiterhin auf eine seltsame Weise. Es war nicht das sanfte Flackern von echten Sternen, sondern eher wie Lichter, die schnell ein- und ausgeschaltet wurden. Dann bewegte sich die ganze Gruppe über den Himmel und verschwand. Wir standen alle da, mit weit aufgerissenen Mündern. Viele von uns versuchten, Fotos zu machen oder es aufzunehmen, aber auf unseren Handykameras war nichts zu sehen, weil es zu weit weg war. Mit etwa 35 Zeugen, die es gesehen hatten, und nur einer Stunde nach unserer Ankunft, wussten wir, dass wir uns das nicht eingebildet hatten. Das Interessanteste daran ist, dass der Sohn des Wohnungseigentümers sagte, er habe im Jahr zuvor mit jemandem gesprochen, der behauptete, etwas Ähnliches an Silvester gesehen zu haben. Er sagte, er habe die Geschichte gehört, sie aber nicht ernst genommen, weil er dachte, es sei nur ein zufälliges Gerede. Meine Familie und ich sprechen immer noch darüber, was wir gesehen haben. Wir haben versucht, Ereignisse oder natürliche Phänomene zu finden, die es erklären könnten, aber wir haben nichts gefunden.